Täglich registriert Google über 3,5 Milliarden Suchanfragen. Aktuell ist der Mutterkonzern von Google, der sich seit 2015 Alphabet nennt, an der Börse mehr als 800 Milliarden Dollar wert. Egal ob auf dem Smartphone oder am Laptop, Google begleitet uns in vielen Anwendungen. Google Maps, Google Mail oder auch die Google-Suche. Die Möglichkeiten, die Google uns bietet, sind vielfältig. Dabei hat Google im Bereich der Suchmaschinen seine Konkurrenten fast vollständig verdrängt. Wir haben uns auf dem Campus Lingen umgehört. Wie wird die Suchmaschine Google von Studierenden verwendet und wie gehen sie mit den Suchergebnissen um?
Also wenn ich bei Google etwas eingebe, dann bleibe ich meistens bei den ersten zwei Tabs, die mir dann angezeigt werden. Manchmal kommt es aber vor, dass die ganzen Sachen überhaupt nicht das treffen, was ich eigentlich suche. Und dann gehe ich schon auch noch mal ein paar Seiten weiter, aber das kommt eher selten vor.
Meistens nehme ich auf jeden Fall Ergebnisse von der ersten Seite, aber irgendwie versuche ich immer bewusst, die ersten, die mir da angezeigt werden, zu vermeiden. Also da, wo schon direkt Anzeige dran steht, auf die klicke ich meistens nicht.
Immer wieder steht Google aufgrund seiner Machtposition in den Schlagzeilen. Bereits 2017 verhängte die EU eine Strafe von 2,4 Milliarden Euro. Der Vorwurf? Google missbrauche seine marktbeherrschende Stellung bei Produktanzeigen in Suchergebnissen. 2018 folgt ein weiterer Vorwurf der EU. Missbrauch der Marktmacht in Bezug auf das Smartphone-Betriebssystem Android. Google weitet seine Macht in verschiedenen Märkten immer weiter aus. Auch die Speicherung von Daten wird immer folgenreicher. Inwiefern spüren wir die Auswirkungen bei unseren Suchergebnissen? Hendrik Speck, Professor für Marketing und interaktive Medien an der Hochschule Kaiserslautern, empfindet diese Frage als sehr wichtig.
Google als Platzhalter für andere Suchmaschinen, soziale Netzwerke oder digitale Plattformen, darum geht es eigentlich mehrheitlich, sammelt eine ganze Menge Daten, viel mehr Daten, als uns oftmals sozusagen eigentlich bewusst ist oder als wir tagtäglich wahrnehmen. Und es sind in der Bewertung die Daten, die für Google besonders spannend sind, nicht unbedingt die Daten müssen, die wir sozusagen als besonders kritisch oder spannend halten. Und diese ganzen digitalen Plattformen basieren auf Geschäftsmodellen, wo die ihnen entsprechende Dienstleistungen oder Werbung oder Produkte in irgendeiner Art und Weise verkaufen. Dazu ist es oftmals nicht unbedingt notwendig zu wissen, wie sie tatsächlich heißen, sondern es ist viel, viel spannender zum Beispiel zu wissen, aus welcher sozialen Gruppe kommen sie, was haben sie für Interessen, wie sehen ihre finanziellen Verhältnisse aus, was mag sie interessieren, beziehungsweise was mögen sie oder werden sie in absehbarer Zeit und so weiter kaufen.
Ist dies den Nutzern überhaupt bewusst? Wir fragten noch einmal bei den Studierenden nach, welche Daten ihrer Meinung nach für Google interessant sein könnten.
Google sammelt bestimmt alle vorherigen Suchanfragen, Standorte, die besuchten Seiten, möglicherweise auch Bestellungen.
Persönliche Daten, also Wohnort, vielleicht auch von vorherigen Google-Recherchen, wonach ich da so gesucht habe. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Google mit anderen Plattformen verbunden ist, aber vielleicht auch, was ich bei anderen Plattformen so recherchiert habe.
Wann ich zum Beispiel oft im Internet bin und wann ich welche Seiten am häufigsten besuche.
Den Suchverlauf, denke ich mal. Demografische Daten haben die bestimmt auch von mir. Geografische Daten. Und ich denke, dass die so dann irgendwie schauen, ob ich da ein geeigneter Kandidat für die Suchergebnisse bin oder eben nicht.
Bei der Recherche haben wir uns gefragt, ob Google somit einen großen Einfluss auf die Suchergebnisse hat. Entscheidet Google, welche Ergebnisse an erster Stelle stehen? Hendrik Speck hat dazu eine klare Meinung.
Also im Grunde genommen reden wir da praktisch von quasi monopolartigen Strukturen, die natürlich dadurch unterstützt werden, dass wir ein bestimmtes Nutzerverhalten haben. Gerade bei Suchmaschinen ist es so, also dass wir eine bestimmte Suche dort also nahezu beliebig viele Suchmaschinenergebnisse bekommen und die in Listenform dargestellt bekommen. Listenform muss nicht immer optimal sein, aber das ist die Technologie, die wir jetzt momentan haben. Und wir wissen auch aus entsprechenden Studien, es gibt ja also Studien, zum Beispiel ist mittlerweile so fast 15 Jahre alt, wo mal komplette Suchmaschinendatensätze der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wurden, dass die meisten Nutzer auf der ersten Seite sich die Ergebnisse anschaut und dann noch kritischer. Es werden oftmals auch nur die Suchmaschinenergebnisse auf dieser ersten Seite angeschaut, die auf dem sichtbaren Bereich der ersten Seite sozusagen sind.
Das führt sogar dazu, dass wir Suchmaschinenergebnisse auf dem Smartphone anders wahrnehmen als auf dem Computerbildschirm. Während wir am Computer ca. 7 bis 8 Ergebnisse angezeigt bekommen, sehen wir auf dem Smartphone oftmals nur 2 bis 3 Ergebnisse.
Das ist so eine exponential inverse Verteilung, das heißt also die ersten paar Suchmaschinenergebnisse bekommen da irgendwie schon fast 70% und ich glaube nur so fast 10% oder unter 10% klicken überhaupt auf die zweite Seite entsprechend drauf. Das heißt, in diesem Markt ist es extrem wichtig, auf den ersten Plätzen zu sein und wenn sie dort nicht sind, werden sie nicht gesehen und das bedeutet im Umkehrschluss praktisch auch, sie existieren nicht.
Und wer an oberster Stelle steht, entscheidet ein milliardenschwerer Konzern. Die Nutzer müssen sich aus ihrer Komfortzone bewegen, um auch Ergebnisse angezeigt zu bekommen, die Google für nicht so relevant hält. Laut Hendrik Speck gibt es dafür mehrere Wege.
Die wichtigste Möglichkeit ist tatsächlich, also ist eine schwierige und deshalb auch eine populäre Möglichkeit, und das ist natürlich Medienkompetenz. Und das bedeutet, zu verstehen, wodurch entstehen entsprechende Ergebnisse, welche Faktoren sozusagen beeinflussen die, wie kann ich das verändern, zum Beispiel indem ich die praktisch anpasse, indem ich diese dann auch mit speziellen Such-, also und oder Anführungsstrichen mit speziellen Parametern sozusagen genauer definiere. Aber auch da wissen wir, das machen nur sehr, sehr wenige.
Die genannten Parameter können zum Beispiel Anführungszeichen sein. Sie führen dazu, dass die Suchmaschine nur Ergebnisse anzeigt, die den genauen Wortlaut innerhalb der Anführungszeichen enthalten. Um Seiten zu finden, die die Vorgaben erfüllen, sucht Google eigenen Angaben zufolge tiefer im Google-Index. Damit will der Konzern sicherstellen, dass genügend Suchergebnisse angezeigt werden, die den Suchparametern entsprechen. Eine weitere Möglichkeit sind alternative Suchmaschinen. Denn obwohl wir für das Suchen häufig den Begriff googeln verwenden, gibt es zahlreiche Alternativen. Ein Beispiel ist die kürzlich bekannt gewordene ökologische Suchmaschine Ecosia, die viel Wert auf Datenschutz legt und mit ihren Einnahmen vor allem Bäume pflanzt.
Weiteres Angebot ist immer eine positive Sache, ein anderer Aspekt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Betreiben einer funktionierenden Suchmaschine, einer effizienten Suchmaschine, kein triviales Geschäft ist.
Die alternativen Suchmaschinen haben es schwer gegenüber dem Monopolisten Google. Ihnen fehlt häufig die technische Infrastruktur und das entsprechende Budget. Für die Nutzer bleibt zu hoffen, dass sich andere Suchmaschinen gegenüber Google durchsetzen können. Oder dass die Macht von Google durch Regeln begrenzt wird, damit wieder mehr Konkurrenz im Markt der Suchmaschinen entstehen kann.